Wie sagt man? Dankeschön. Ah, kennt ihr das noch als Kind oder wenn ihr noch mitten in der Erziehung drin steckt, irgendwie genau die Oma überreicht eine Tafel Schokolade und Mai, als Kind sieht man jetzt halt nur diese Schokolade. Und dann so, wie sagt man? Ich fand es immer total peinlich. Genau. Und irgendwie auch ein bisschen erzwungen und ein bisschen starr und dann so, danke Oma. Genau. Vielleicht geht es mit Erntedank auch ein bisschen so. Wie sagt man heute? Endlich mal wieder Danke. Manchmal geht es mir mit Erntedank so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Manchmal wirkt es so ein bisschen erzwungen, wie wenn jetzt die Tomate direkt von Gott kommt, weil ich weiß, morgen kaufe ich es wieder beim Discounter irgendwie mit meinem Geld, was ich als Gehalt bekommen habe, keine Ahnung. Auf der anderen Seite merke ich, ich habe so ein dankbares Herz irgendwie. Auf der anderen Seite merke ich, wenn ich mal innehalte und mich dem öffne, dann merke ich, es gibt so viel Grund zu danken. Und so hänge ich so ein bisschen zwischen diesen beiden Elementen manchmal. Ich weiß nicht, wie es dir gerade eher geht. Du denkst, oh ja, puh, ja, stimmt, Erntedank, ah, Kürbis und so. Oder du denkst, ja, ich habe so viel zu danken. Genau. Ganz egal, weil ich habe 3 Punkte und du kommst bestimmt drin vor. Erstens ja, danke. Zweitens nein, danke. Und drittens ja, bitte. Erstens ja, danke. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, loben zieht nach oben. Genau, wenn wir uns auf Dinge konzentrieren, wenn wir aufzählen, wofür wir dankbar sind, dann erhellt das unser Herz, dann kommt wie die Sonne hier, die so ein bisschen reinscheint. Ich war jetzt unter der Woche in einer Gemeinde, habe dort so einen Gemeindeabend gehabt und die haben viel Streit gerade in der Gemeinde, eine schwierige Zeit in der Gemeinde und dieser Abend war furchtbar anstrengend. Ich bin nach Hause gefahren und gedacht, danke, dass ich in Neu-Ulm Pastor bin. Ich bin mit großem Herzen der Dankbarkeit nach Hause gefahren und habe gedacht, ich bleibe einfach noch ein bisschen hier. Genau, weiß nicht, ob du jetzt dankbar bist, wenn ich das so sage. Oder wir sind ja als Senior-Pastoren, wenn ich das gerade richtig übertrage, wenn die Junior, ja, keine Ahnung. Es tut uns so gut, bewusst zu machen, wofür wir dankbar sind. Loben zieht nach oben. 2 Senioren haben sich diese Woche unterhalten bei einem dieser offenen Angebote und haben gesagt, jetzt lasst uns mal nicht so viel über unsere Krankheiten reden, genau, sondern dankbar sein für das, was geht. Kennst du dankbare Menschen? Bist du gern in ihrer Nähe? Dankbare Menschen strahlen etwas Wunderschönes aus. Gestern haben wir eine goldene Hochzeit gefeiert. Und es war schön, aus dem Leben 50 Jahre Ehe zu hören und so viel Dankbarkeit zu spüren. Wir sind gerade als ganze Gemeinde in dieser Reihe anbetende Gemeinde. Und wir wollen darüber nachdenken, wie wir Gott die Ehre geben können, Gott loben können. Und da passt Erntedank dem Schöpfer wunderbar mit rein. Hast du gerade ein dankbares Herz? Was überwiegt? Dank oder eher Sorge oder Undank gar? Warum richtet unser Dank, warum ist Dank so gesund? C.S. Lewis hat ein Zitat, der britische Schriftsteller und Theologe, das ich euch vorlesen möchte, weil ihr sagt, im Danken steckt was viel Tieferes drin. Das erste Zitat, jedes Genießen und sich Freuen führt wie von selbst ins Loben. Sofern dieses Leben nicht gezielt durch Schüchternheit oder Furcht davor, andere zu langweilen, gebremst wird. Also lass dich nicht bremsen, sei nicht schüchtern, hab keine Angst, dass du andere langweilst. Freu dich und teil diese Freude. Und was er sagt, das ist wie von selbst Dankbarkeit. Was heißt das? Stell dir vor, du bist auf einer goldenen Hochzeit und es gibt richtig guten Schokokuchen. Hat irgendjemand gesehen, da oben einen, der da auch gestern war? Alter, da bleibt einem gar nichts anderes. Es ist wie von selbst, ist man dankbar dafür. Das ist nicht, wie sagt man, sondern dann sagt man, boah, ist der gut. Und dann geht der Tischnachbar und holt sich den auch noch, weil er vorher den anderen genommen hat und so. Genau, also das ist, C.S. Lewis sagt, das steckt in der Freude mit drin, dass wir dankbar sind und das anderen mitteilen. Instinktiv haben wir das Bedürfnis, das Verlangen, anderen Menschen davon zu sagen, wenn du eine gute Serie gefunden hast bei Netflix, ist ja gar nicht so leicht bei dem Überangebot, was Gutes zu finden, ja, wie auch immer, oder einen tollen Wein entdeckt hast, oder ihr solltet meine Frau mal hören, wenn ich über Birkenholz schwärme. Ich kann gar nicht anders. Wer meinen Carport kennt, weiß, habe eigentlich genug davon. Aber wenn das dann in der Feuerschale brennt, mit diesem blau-grünlichen Flammenbild. Meine Frau sagte mir, ich sehe nichts. Aber ich sehe es jedes Mal und mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss das loben, ich muss das feiern, das Feuer und ich sage, wow, das ist so schön, das ist so cool. Das C.S. Lewis sagt, das gehört mit zum Freuen dazu. Noch ein Zitat von ihm. Ich glaube, wir loben deshalb gerne, was uns Freude bereitet. Ich warte noch kurz. Wir loben deshalb gerne, was uns Freude bereitet, weil der Lobpreis oder die Dankbarkeit die Freude nicht nur ausdrückt, sondern vervollständigt. Er ist ihr in ihr bestimmte Vollendung. In der Bibel gibt es einen Vers im Johannesbrief, ich schreibe euch dies, damit meine Freude vollkommen wird. Anbetung macht die Freude an deinem Leben vollkommen. Anbetung ist nicht was, wo ich noch so dazusetze und jetzt finde ich was gut und dann bin ich noch dankbar, sondern erst wenn du auch dankbar bist und es mitteilst, ist die Freude vollkommen. Es ist perfekt, es ist in sich rund. Gott hat uns so geschaffen. Die DNA unseres Herzens ist so, wir wollen was anbeten, wir wollen uns bedanken und wir wollen andere damit hineinnehmen. Warum das so ist, kommt im dritten Teil der Predigt. Also ihr könnt zwischendurch kurz Pause machen, aber da kommt nochmal was. Ein Beispiel ist, vorhin war hier noch so ein Tisch mit Äpfeln. Jetzt hole ich mir von hier einen. Vorhin hatten wir den Kindergarten hier mit den Kindern. Du kannst so einen Apfel essen, weil du einfach Hunger hast. Und dann isst du den und dann ist der Hunger vielleicht ein bisschen gestillt und dann denkst du, ach, so ein Schokokuchen von der Goldenen Hochzeit wäre auch schön gewesen. Oder du kannst diesen Apfel dir anschauen, ein dankbares Herz bekommen und sagen, was haben wir für einen Schöpfer? Was für ein toller Apfel. Und ihn essen mit einem ganz anderen Gefühl. Und du denkst nicht mal an Schokokuchen. Genau, das ist der Unterschied, wo C.S. Lewis sagt, Dankbarkeit vollendet deine Freude. So, dann, wenn das so ist, wenn das die DNA unseres Herzens ist, warum sind wir dann oft undankbar? Warum gelingt es uns nicht? Warum müssen wir unsere Kinder schon erziehen und wir machen es manchmal auch nicht so richtig? Warum fällt es uns so schwer, dankbar zu sein oder mal Danke zu sagen? Zweitens, nein, danke. Warum sind die meisten Menschen, zumindest die meisten Deutschen, eher undankbar als dankbar? Und ich entführe euch kurz in eine tiefe Analyse des menschlichen Herzens, der DNA unseres Herzens mit einem gewichtigen Text aus dem Römerbrief. Da schreibt Paulus, seit der Erschaffung der Welt sind seine Gottes Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An der Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Krasser Text. Ist undankbar wirklich so schlimm? Paulus sagt ja, oh ja. Warum? Warum ist zum Beispiel das Plagiat, also ich tue so, als ob es ich erschaffen habe, ein Kunstwerk oder Dinge, warum ist das kein Kavaliersdelikt? Warum trägt das? Warum ist das so schwer? Nur weil ich behaupte, dass das Kunstwerk von mir ist. Ich schmück mich mit fremden Federn. Ich erkenne nicht den eigentlichen Urheber an. Ich verweigere ihm meinen Dank. Ich tue so, als ob es von mir kommt, meine Leistung wäre und ich will nicht zugeben, dass es jemand anders gemacht hat. Wir tun so, als ob wir unser Leben, unsere Ernte in der Hand hätten. Wir tun so, als ob wir selber Herren unseres Lebens wären und das ist eine gefährliche Illusion. Wir haben uns nicht selbst erschaffen. Wir haben nicht eine Sekunde unseres Lebens wirklich alles im Griff. Es fühlt sich manchmal so an, aber eigentlich wissen wir, es stimmt nicht. Wenn dieser Gott des Universums und der Schöpfer, der alle Infinity-Steine des Universums sowieso in seiner Hand hat, mit seinen Fingern nur schnipsen würde, dann wäre das Leben hier zu Ende, egal wie groß dein Bankkonto ist. Wir haben uns nicht selber erschaffen und diese Welt auch nicht und das wissen wir im Grunde unseres Herzens. Die Bibel sagt, wir sind aber zu stolz, das anzuerkennen. Wir hassen die Vorstellung, dass wir von einem anderen, von einem Gott abhängig sind, weil wenn wir zugeben würden, dass alles von ihm kommt, dann müssten wir ja Danke sagen, wie sagt man? Und dann könnten wir vielleicht auch nicht so weiterleben wie vorher und wie wir selber gern wollen. Er hätte ja allen Dank verdient und vielleicht müssten wir uns sogar unter ihm beugen. Und so schnappen wir dieses Kunstwerk und tun so, als ob wir die Herren und Damen der Schöpfung sind. Wohin das führt, das sehen wir gerade an allen Ecken und Enden. Aber da muss ich wenigstens nicht Danke sagen. Unser Herz ist stolz. Jetzt denkst du vielleicht, ja, klar, Undankbarkeit ist nicht so einfach, ist ein Problem in dieser Welt und so, aber hey, ich weiß, wo ich meine Tomaten kaufen kann, ich kriege mein Gehalt. Eigentlich kriegen wir es doch auch ganz gut ohne Erntedankgottesdienst hin, oder? Ja, genau, wir kriegen es ganz gut hin. Aber es hat zwei hohe Preise, die wir bezahlen, wenn wir Erntedank abschaffen. Der erste Preis ist Stress. Hast du dir schon mal überlegt, warum wir in einem Land, im guten westlichen Land wie bei uns, so viel haben und so wenig dankbar sind? Und vielleicht warst du schon, und viele waren es auch schon, in einem anderen Land, vielleicht in einem Land, in dem es nicht so viel gibt, wo Menschen viel ärmlicher leben, aber ein total fröhliches, dankbares Herz haben. Hast du dir schon mal überlegt, woher das kommt? Das kommt daher, weil wir den Schöpfer abgeschafft haben. Weil wenn es keinen Schöpfer mehr gibt, dann muss ich selber schaffen und schuften. Wenn wir den abgeschafft haben, der uns alles gegeben hat, dann muss ich ja alles geben. Und das ist Stress. Wenn ich sage, ich bekomme alles hin, dann musst du auch alles hinbekommen. Wenn ich sage, ich schaffe es allein, dann musst du es alleine schaffen. Herzlichen Glückwunsch. Stress. Zweitens, die zweite Folge, wenn wir Erntedank abschaffen, sind Götzen. In der Bibel hieß es gerade Kriechtiere und Vierfüßige und so, alles ein bisschen spooky und denkt, ja, damals Antike und so. Heute heißen die Dinger halt anders. Die Bibel sagt, es ist nicht die Frage, ob wir etwas anbeten, sondern was wir anbeten. Weil unser Herz, wir haben es im ersten Teil gehört, wir drängen danach, unser Herz dringt danach, etwas zu loben und etwas anzubeten. Aber wenn wir den Schöpfer abschaffen, nun, dann bleibt die Schöpfung übrig. Und dann beten wir die Schöpfung an. Wunderschöne Dinge, aber Dinge, die zerbrechlich sind und vergänglich. Dann hängt mein Leben an meinem Traumpartner, an meinem Traumkind, an meinem Traumjob, an meinem Traumkörper, an meinem Traumurlaub. Dann müssen diese Dinge mir Erntedank schön machen. Wenn ich den Schöpfer abschaffe, dann bleibt die Schöpfung. Und dann leitet sich meine Anbetung, die in meinem Herzen drinsteckt, an andere Dinge, die aber allzu vergänglich und zerbrechlich sind. Also was jetzt? Spürst du ein bisschen dieses Dilemma, dass mein Herz möchte was anbeten und dann wird unsere Freude vollkommen? Aber was sollen wir anbeten, wenn ich mich nicht unter seine quasi Regie stellen will? Was bleibt mir denn dann übrig? Und so haben wir ein richtiges Herzproblem, Kardiologie. Mein Herz will, mein Herz drängt danach. Wir spüren, dass wir viel dankbarer sein müssten, aber wir wollen es nicht sein, wir machen es nicht. Unser stolzes Herz stellt sich so dagegen und daran zerreißt unser Herz. Nun, was hilft diesem Dilemma? Hilft, was sagt man? Hilft ein fröhlicher Appell an so einem sonnigen Erntedankgottesdienst? Sagt, komm, jetzt reißen wir uns halt alle ein bisschen mehr zusammen. Jetzt denkt mal wieder drüber nach, wofür ihr dankbar sein könnt. Hilft das? Mir nicht. Nicht auf Dauer, vielleicht kurz für den bis zum Ende des Gottesdienstes. Es braucht eine andere Lösung und es gibt sie. Gott sei Dank. Drittens, ja bitte. Vielleicht kennt ihr einige Geschichten von Jesus. Haben wir schon mal wahrgenommen, wie viel Dankbarkeit da drin steckt oder auch nicht. Es gibt diese Geschichte von den 10 Aussätzigen, die Jesus heilt. Wie viel kommen wieder? 10% Dankbarkeit. War schon nicht schlecht, so, wenn man mal andere Geschichten von Jesus anschaut. Da predigt er in Nazareth, in der Synagoge, von dem, dass Kranke gesund werden, dass Blinde wieder sehend werden, dass Lahme wieder gehen können. Und was macht das Volk? Will ihn über eine Klippe stürzen. Da macht er 5000 Menschen satt und sie werden satt und dann sagt er, und sie wollen ihn zum Brotkönig machen. Und dann sagt er, nee, also das Brot ist schön und gut, aber ihr müsst mich essen, ich bin das Brot des Lebens. Und spricht darüber, was machen die? Oh nee, dann nicht. Sie verlassen ihn. Er heilt oder er weckt einen Toten zu neuem Leben, den Lazarus. Und was machen die Frommen? Was fällt denen nichts Besseres ein? Sie schmieden Pläne, wie sie Jesus töten. Guck mal, lies mal die Bibel und die Geschichten von Jesus unter den Augen der Dankbarkeit des Volkes. Wenn du denkst, dass Menschen mit dir undankbar umgehen, dann guck mal auf Jesus, was der durchgemacht hat. Letztlich, wer stand denn am Ende ihm bei? Wo sind die ganzen Sattgewordenen, Geheilten, Gesehenen, Gewürdigten, Ermutigten und jetzt, da unterm Kreuz waren noch 3, 4. Diese ganze Welle, der Tsunami der Undankbarkeit hat Jesus quasi dahingerissen und plötzlich haben alle geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Der Undank dieser Welt brach über Jesus zusammen. Um das wirklich zu verstehen, was hier passiert, müssen wir nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen und fragen, woher kommt denn Jesus? Er kommt aus einer Atmosphäre des Dankens. Die Bibel beschreibt das nur zaghaft und es ist auch schwierig, das so zu verstehen, aber er kommt aus dem Haus des Vaters, wenn man so will. Bevor Jesus auf diese Erde kam, hat er Dankbarkeit erlebt. Da gab es himmlische Heere, die ihn angebetet haben. Ein Haus der Dankbarkeit. Und es gibt noch eine tiefere Ebene, in die ich euch kurz hineinnehmen möchte. Ist nicht so ganz einfach, aber ich versuche es mal auszudrücken. Und zwar, Jesus ist ein Teil der Dreieinigkeit. Da ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nun, was machen die miteinander den ganzen lieben langen Tag? Da ist Anbetung, da ist Dank, da ist Lobpreis, da ist Ehrerbietung. Was quasi das Herz der Dreieinigkeit Gottes mit Jesus mittendrin ist, ist Lobpreis, ist Dankbarkeit in Vollendung über das, was jemand einfach ist und nicht für das, was er getan hat. Wenn wir darüber nachdenken, was es Jesus gekostet hat, in diese Welt zu kommen, fängt es damit an, dass er ein Teil dieser Urdankbarkeit ist, dieser tiefsten Keimzelle oder Wurzel der Anbetung. Jetzt können wir nicht weiter über Dreieinigkeit sprechen und das würde ganze Bücher füllen und das gibt es ja auch schon. Aber lass uns das kurz spüren, dass Gott selber in seinem Wesen Dank ist und Anbetung und Lobpreis. Wenn wir über anbetende Gemeinde sprechen, geht es nicht darum, dass wir einen Kürbis hinstellen oder dass wir Lieder singen, sondern es geht zutiefst um das Herzen Gottes, was in sich Anbetung ist. Das zu erspüren, gibt diesem ganzen Thema eine grundlegende Wahrheit, auch wenn es der Verstand nicht ganz erfasst. Weil noch spannender ist ja, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Also wenn Gott in sich Anbetung ist und wir sind seine Ebenbilder, was bedeutet das? Jetzt ist die Erklärung von erstens, warum wir immer so einen Hang zur Anbetung haben, warum wir uns freuen, wenn das Birkenholz schön brennt und was jemand sagen kann. Weil wir ein Ebenbild von dieser dreieinigen Anbetung sind. Also krass, denkt da mal drüber nach. Das kann man jetzt gar nicht alles weiter erklären. Aber also, ganz einfacher Test, wenn dich jemand lobt, findest du das gut oder nicht? Wenn jemand dich respektiert, sich bei dir bedankt, dich ehrt, beginnt dann dein Herz schneller zu schlagen? Schon, gell? Warum? Weil unser Herz sich an die Dreieinigkeit erinnert. An sich könnte man sagen, ja, wenn du das jetzt toll fandst, mir doch egal irgendwie. Es ist keinem von uns egal. Warum ist das so? Jetzt könnte man sagen, ich will jetzt nicht zu tief gehen, aber man könnte sagen, wenn der mich ehrt, dann gibt er mir Sicherheit. Archetypisches Gefühl, er gibt mir Sicherheit, also tötet er mich nicht. Freue ich mich. Schön und gut, Psychologie. Aber warum spüre ich Sicherheit? Woher kommt dieses tiefe Gefühl, dass das richtige Gefühl ist? Ich könnte ja auch mein Schwert schneller oder meinen Holzstock oder was auch immer. Okay, lassen wir das. Aber was deutlich wird daran ist, dass unser Herz aus dieser tiefen, tiefen Urdankbarkeit kommt. Und daher diese Sehnsucht. Es geht um viel mehr. Es geht letztlich, unser eigenes Herz in die Anbetung zu bringen, in den Herzschlag der Dreieinigkeit. Und damit das gelingt, in Klammer, unser Stolz ist uns im Weg, damit das gelingt, damit unser Herz nach Hause kommt, hat Jesus sein Zuhause verlassen. Jesus hat das Herz der Anbetung verlassen, um unser Herz zu erobern. Verstehst du jetzt, was es ihn gekostet hat, aus dieser unendlichen Fülle an Anbetung und Ehre in diese Welt zu kommen? Was für ein Opfer. Jesus kam in die Undankbarkeit, die hat ihn letztlich ans Kreuz gebracht. Und dort hängt er, der Undank dieser Welt auf seinen Schultern und meine Undankbarkeit auch. Mein Gemecker, mein Gejammer, mein Gegrummel, mein Bockigsein, mein hartes Herz. Sein Herz hört auf zu schlagen, weil mein Herz so stolz ist. Das ist sein Opfer. Und wenn du das anschaust, wenn du das auf dich wirken lässt, dann passiert was mit deinem Herzen. Ich habe mir sagen lassen, dass Krankenhausserien total beliebt sind. Wir haben auch ein paar Mediziner hier in unseren Reihen. Irgendwie Krankenhausserien rauf und runter. Ich habe dann kurz gedacht, Schwarzwaldklinik, die Mutter aller Krankenhausserien. Kennt es noch jemand? Oh, tiefes Atmen. Okay, falsches Beispiel. Dr. Brinkmann. Ja, okay. Heute heißen die Serien anders. Grey's Anatomy, Emergency Room und all diese Dinge. Egal wie die heißen, aber die bleiben endlos spannend, weil es gibt in jeder dieser Serie diesen einen Moment in der OP, Intensivstation. In jeder Serie gibt es diesen einen Moment, wo da ein schwer kranker Mensch da liegt und dann sind diese Maschinen und man sieht vor allem diese eine Maschine, wo der Puls angezeigt wird. Eigentlich wissen wir es, was passiert. Und jedes Mal ergreift es uns trotzdem und dann gucken diese Monitore und man merkt schon, die Geigen, die Musik steigt und so und plötzlich auf dem Monitor tot. Herz hört auf zu schlagen. Genau, und alle halten den Atem. Wenn wir jetzt nach dieser Predigt gehen und nachdem wir Jesus ist, dann sage ich dir, lass dein Herz sterben. Lass dein altes, hartes, stolzes Herz sterben. Versuch es nicht zu reanimieren. Normal sind wir als gute, bürgerliche Menschen hier so sagen, ich kann das schon, jetzt strenge ich mich ein bisschen mehr an, Erntedankgottesdienst, jetzt habe ich wieder Kürbis und so, alles gut. Dann versuche ich aus eigener Kraft ein guter Mensch zu sein. Lass es. Das ist nur Stress. Gib dein undankbares Herz ab. Lass es sterben mit Jesus am Kreuz. Dafür ist sein Herz gestorben. Lass es los. Es hängt dort mit Jesus. Das ist das, was einen Unterschied macht, ob das Evangelium prägt oder ob wir halt gute Christenmenschen sind. Gute Christenmenschen sagen, okay, jetzt strenge ich mich halt an. Versuche aus eigener Kraft. Ah ja, der hat auch recht. Jetzt bin ich mal wieder ein bisschen dankbarer. Lass es. Es gibt einen besseren Weg. Lass dein Herz sterben, weil wenn tief in dir das passiert, du dein Herz einfach loslässt, es sterben darf, bekommst du etwas Neues. In Hesekiel heißt es, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Gott sagt, ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Zurück zu der Serie, weil der ganze Fokus liegt auf diesem einen Monitor mit diesem schwarzen Bild und dann diesen grünen Dingen oder das nur. Und plötzlich kommt so der erste Ausschlag wieder. Noch kein Ton und so, aber das erste. Und alle halten die Luft an. Ein zweiter Ausschlag. Und plötzlich kommt da dieses Herz wieder in dem Bildschirm. Ja, kennt ihr, was dann so pumpt irgendwie? Genau, wahrscheinlich lachen sich alle Mediziner irgendwie schlapp oder so, weil es so viel Realität gibt. Weil dann macht er plötzlich auch die Augen auf und holt so Luft und ist wieder da. Genau, wie auch immer, aber das ist der Weg, beim Vater anzukommen. Lass dein altes Herz sterben und nimm ein neues Herz, Herztransplantation. Welches Herz? Das Herz von Jesus. Er gibt es dir, er lässt es quasi, er kommt in diese Welt, nimmt dein altes Herz auf sich und schenkt sein lebendiges Herz dir. Das ist Leben aus der Gnade. Versuch nicht selber ein guter Mensch zu werden, sondern nimm das Herz von Jesus. Und dieses Herz, das riecht nach Dreieinigkeit. Und plötzlich weißt du, warum Anbetung dich so bewegt, weil dieses Herz kennt diesen Moment, diese innige Beziehung in der Dreieinigkeit und Vater, Sohn und Geist und nimmt dich mit hinein. Lobpreis ist das Herzmuskeltraining deines neuen Herzens, weil da kommt's her und da fühlt sich's wohl und zu Hause. Denk drüber nach. Ich komme zurück nach Neu-Ulm, Operationssaal verlassen, Friedenskirche, Erntedankfest und frag dich, wie war deine Ernte eigentlich dieses Jahr? Wie ist sie ausgefallen? Wie viele Kartoffeln oder dicksten Kartoffeln hat welcher Bauer oder keine Ahnung. Wie war deine Ernte? Wofür bist du dankbar? Wenn du dieses neue Herz in deiner Brust schlagen spürst, dann hat deine Dankbarkeit einen Ort, der größer ist als Landwirtschaft. Der größer ist als die Ernte oder Fehlernte oder Missernte. Ein Ort der Anbetung, der größer ist als die Umstände dieser Welt. Und das ist gut. Dein neues Herz macht dich unabhängig von den Erfolgen und Baukosten und Gesundheit und Likes und den Umständen und den Serien dieser Welt. Er gibt dir einen Ruheort im Herzen Gottes. Das ist Erntedank, auch wenn die Erntedank mal ausfällt. Und wenn du weißt, naja, morgen kaufe ich meine Tomaten wieder da drüben. Also, ja, danke, weil es meine Freude vollkommen macht. Nein, danke, weil mein Herz zu stolz ist. Ja, bitte, ein neues Herz. Danke, Jesus. Ich würde gern beten, bitte euch dazu aufzustehen. Genau, himmlischer Vater, danke, dass du der Schöpfer bist, dass du der Herr des Universums bist und gleichzeitig mein Herz siehst und kennst. Und du weißt, wie jeder von uns heute Morgen hier ist. Du siehst jeden Einzelnen, du siehst den Herzschlag und weißt, was uns bewegt. Und jetzt richten wir unsere Herzen aus auf dich und wir bitten dich um dieses Wunder, dass dein Herz in meinem Körper anfängt zu schlagen für dich. Amen.